WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin und hallo liebe ZuhörerInnen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge WebDev Espresso.
Ja, cool, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Und worüber wollen wir denn heute sprechen, André?
Na, erstmal möchte ich darüber sprechen, bist du schon in unserer aktuellen Zeitzone wieder angekommen?
Nee. Ich bin auch die ganze Woche müde. Das riecht mich richtig auf.
Also du bist auch einer, dich nimmt das einmal mit und du musst dich dann wieder so richtig akklimatisieren, eingewöhnen.
Ja, auf jeden Fall. Früher war das nicht so wild, aber mittlerweile merke ich das schon, muss ich mal sagen. Aber ich bin auch ein Verfechter davon, dass man einfach das ganze Thema abschafft und die EU einfach eine generelle Zeitzone, also wir einfach eine Zeit nehmen und nicht diese Zeitumstellung mehr haben. Das fände ich super geil. Da bin ich auf jeden Fall für.
Ich war da auch immer für. Ich habe jetzt so einen Podcast gehört, der das mal ein bisschen genauer beleuchtet hat, alles dieses Thema. Und wenn man dem so, also ich stecke natürlich in der Wissenschaft dahinter nicht genau drin, aber wenn man dem folgen kann, dann ist es eigentlich gar nicht so verkehrt, die Uhr umzustellen. Weil, also richtig wäre ja die Winterzeit. Die Sommerzeit ist ja eigentlich die nicht stimmt. Aber wenn man nur in der Winterzeit wäre, dann hätte man das ja abends, auch im Sommer schon um 8 oder 9, um 9 so, ne? Schon dunkel.
Ja.
Und wenn man nur in der Sommerzeit lebt, dann hätte man im Winter das erst um 10:30, 11 oder so hell. Und das hätte dann irgendwie ganz andere Auswirkungen und hast du nicht gesehen. Ich möchte auch gar nicht so genau darauf eingehen. Aber da hat mir so ein bisschen wieder gebracht, ist es wirklich so schlimm? Also ja, diese paar Tage, die man dann so vielleicht hinterher hinkt. Was soll's. Naja.
Aber wäre es jetzt so schlimm, in der dauerhaften Winterzeit zu leben?
Ja, laut deren Aussage schon, ja. Es wird sich tierisch aufs Gemüt schlagen. Und irgendein Land hat das mal gemacht und das hat dann nur Sommerzeit gemacht. Und dann ist irgendwie die Wirtschaftsleistung tatsächlich um 20% oder sowas eingebrochen. Also ganz komisch.
Das klingt aber jetzt richtig nach Fake News.
Muss man irgendwie recherchieren. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das gehört.
Okay.
Aus technischer Perspektive ist es ja eh mit den Zeitzonen noch spannender eigentlich, weil ich habe mal gehört, es gibt tatsächlich Länder, die wechseln regelmäßig ihre Zeitzonen und dann auch nicht so mit einem Jahr Vorlauf, sondern so theoretisch von heute auf nächste Woche und sagen dann so, ja, nee, wir nehmen jetzt doch irgendwie die von unserem Nachbarland oder von dem anderen und dann ist das so und als Mensch, der Software entwickelt, stehst du dann da. Auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Aber jetzt, ja, wir schweifen ab, glaube ich. Weil das Thema ist nicht Zeitzonen.
Nee, aber können wir ja auch mal drüber sprechen. Zeitzonen sind auch so ein tolles Thema. Also vielleicht einfach mal so über Dates könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein nicht so schlechtes Thema wäre insgesamt. Aber wir wollen heute über was anderes sprechen.
Genau, wir sprechen über API-Management. Aber jetzt nicht so allgemein, sondern schon ein bisschen spezifischer. Wie organisiere ich mein Frontend, um mit einer API zu sprechen? Also was für Möglichkeiten habe ich, vor allem was Typings angeht, wie bekomme ich die Informationen, wie sehen meine Objekte aus, die über die API kommen, wann update ich das bei mir? Und da gibt es ja recht viele Möglichkeiten. Und ich würde auch sagen, korrigiere mich, Kevin, aber wir beziehen uns jetzt erstmal hauptsächlich auf klassische REST-APIs, oder?
Ja, also man kann ja nochmal drüber sprechen, was es noch für Alternativen zu REST gibt. Aber da ist der Markt, glaube ich, nicht so groß. Aber vielleicht fangen wir erstmal nur mit den REST-APIs an. Oder erstmal die Gesamtperspektive. Also grundsätzlich spricht ja unsere Anwendung irgendwie immer mit einem Backend. Da gibt es ja auch verschiedene Programmiersprachen, die man halt hauptsächlich nutzen kann. Und die Hauptherausforderung ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie kriege ich eigentlich die REST-Calls, also die Endpunkte, irgendwie in mein Frontend? Und wie kriege ich auch vielleicht die Objekte dargestellt? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, und da wollen wir heute mal drüber sprechen. Und vielleicht fangen wir mal mit der einfachsten Variante an, die auch sehr naheliegend ist, die wir auch immer oft diskutiert haben, ist am einfachsten natürlich, wenn ich in beiden Seiten die gleichen Programmiersprache habe. Dann kann ich auch einfach alle Objekte wiederverwenden.
Das ist, glaube ich, der Punkt, was ja auch immer für JavaScript-Backend spricht. Ne? Das, was man immer anfängt.
Ja, genau. Ich kann dann halt auch einfach eine Library machen und da habe ich dann einfach meine DTOs drin und mit denen kann ich arbeiten. Und die bleiben auch immer gleich. Ich habe zum Beispiel keine Konvertierungsprobleme, weil die Sprachen nicht die gleichen Objekte oder so nutzen. Also ein Date funktioniert ja in TypeScript ein bisschen anders als zum Beispiel ein LocalDate in Java und so weiter. Und da muss man dann auch immer gucken, wie wandelt man die um.
Das stimmt. Aber ich habe schon tatsächlich schon ein tolles Beispiel aus der Praxis zu dem Punkt, hey, gleiche Programmiersprache auf beiden Seiten und du hast keine Probleme.
Jetzt habe ich das ja nicht gesagt.
Nee, aber das ist ja so, das hört man ja öfter so. Das ist ja, ja. So die wilde Hypothese. Und zwar, wir haben ein Google Firebase-Projekt oder ein Google Cloud-Projekt mit Firebase, sagen wir mal so. Und da haben wir jetzt Typen definiert, irgendwelche Fachobjekte oder nennen wir, sagen wir ruhig DTOs, ist in Ordnung, sind auch DTOs. Die haben ein Datum. So. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Datum steckt da drin? Also, was ist der Typ von diesem Datum? Im Frontend ist es theoretisch Luxon bei uns. Im Backend, in diesen Cloud Functions, ist es auch Luxon. Auf dem Weg dazwischen ist es String. Okay. Macht Sinn. Das Ding ist nur, wenn man das in die Datenbank schreibt, dann ist es vom Typ Timestamp. Und zwar nicht so ein normaler Timestamp, sondern der von Firebase, der vom Firestore, der Timestamp. Aber man liest ja im Frontend auch die Datenbank direkt aus. Und man liest auch im Backend die Datenbank direkt aus. Das heißt, dieses Timestamp ist nämlich in dem Backend MPM-Paket, also in dem, was man sich in der Cloud-Function installiert, und im Frontend unterschiedlich. Das heißt, wenn da einmal Timestamp als Typ dran steht, dann ist es im Frontend ein anderes Timestamp-Typ als im Backend. Das bringt einen auf die Palme und das macht ja, das unendlich viele Probleme. Man kann diesen Typ nicht wiederverwenden. Wir haben es versucht, einen Generic daraus zu machen, je nachdem, in welcher Welt du bist, aber das hat da wirklich unterschiedliche Methoden auch, sowohl im Backend als auch im Frontend, okay. Und man kommt da auf keinen grünen Zweig. Und ich denke mir so, ey, danke dafür, Google. Du musst es halt erst einmal mappen, damit du sagen kannst, okay, ab hier ist es jetzt gleich. Aber es ist halt eigentlich zu spät, weil das Objekt, was wir aus der Datenbank kriegen und ans Backend schicken und direkt in die Datenbank schreiben, hat halt unterschiedliche Typen. Aber gut, langes Beispiel aus der Praxis. Aber es zieht halt nicht immer.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und
aber tendenziell ist es möglich. So wie du schreibst, ne, MPM-Package anlegen, wo die Types drin sind, Interfaces oder Klassen, was man jetzt reinschreiben möchte.
Ja.
Oder einfach nur Typdefinitionen, kann man auch so reinschreiben. Und dann kann man es auf beiden Seiten ändern.
Ja, man muss natürlich auch immer überlegen, möchte man die immer gleich halten? Weil es gibt natürlich auch Sachen, die möchtest du vielleicht nur im Backend haben oder nur im Frontend. Aber gut, das ist natürlich noch mal so eine andere
Diskussion. Na gut, das sind ja die DTOs, das sind ja die Objekte, die über die Leitung gehen. Also wenn die API vorgibt, wie mein Objekt auszusehen hat, was da rauskommt, dann bestimme ich das damit ja schon. Das sage ich ja nicht.
Ja, das stimmt.
Ohne fünf Felder möchte ich nicht.
Okay. Dann bist du aber natürlich wieder beim Thema, ich brauche irgendwie einen Mapper im Backend und so weiter. Aber whatever, das ist out of scope. Also gerade wenn du natürlich so eine Anwendung hast, die eher so im DDD-Bereich ist, dann macht es natürlich Sinn, dahingehend was zu investieren, weil du viele DTOs hast, weil ja die Darstellung je nach Anwendungsfall ist, muss man ja auch sagen. Ne?
Genau, das kann man, ich habe da öfter die Diskussion mit Kollegen und Kolleginnen drüber, jetzt wenn man so eine REST-API schneidet man die pro Use-Case oder schneidet man die halt, wie das Datenmodell aussieht? Weil manche geben ja quasi das Datenbankmodell 1:1 über eine REST-API raus. Ob das jetzt gut ist oder nicht, möchte ich gar nicht bewerten. Aber ich natürlich sage, okay, ich habe jetzt einen REST-Endpunkt, der heißt, weiß ich nicht, Kundendaten. So, kriege ich einfach immer alle Kundendaten oder kriege ich, habe ich unterschiedliche Endpunkte, je nachdem, in welchem Bereich ich welche Kundendaten anzeigen möchte, weil ich vielleicht bei dem einen die Adresse da mitbrauche, bei dem anderen brauche ich das aber nicht. Heißt, übertrage ich immer alles oder habe ich dann pro Ansicht verschiedene Endpunkte, die ich aufrufen kann? Aber das ist natürlich jetzt eine Designfrage für diese API. Würde ich jetzt auch nicht ein bisschen ausschließen. Das kann man so und so machen.
Kommt sehr stark auf die Anwendungsfall, würde ich sagen, an. Je extremer der fachliche Anteil, desto mehr würde man da hingehen. Ne? Wie komplexer das auch einfach ist.
Das stimmt.
Whatever. Okay, das heißt, man muss sich dann vielleicht überlegen, wie funktioniert das? Wenn ich jetzt halt wenig Endpunkte habe, dann ist halt die Perspektive auch, ich lege mir einfach alles an. Das gibt es auch in vielen Anwendungen. Dann lege ich mir halt bei einem eigenen mein Service an und baue mir eine Model-Klasse, habe einen Model-Ordner, baue da mein Model rein und lege das einfach per Hand an und dann ist auch alles okay. Kann ich auch anpassen. Dann habe ich das getrennt zwischen Frontend und Backend und schicke da einfach meine Klasse dahin. Ich kriege dann aber natürlich nicht mit, dass, wenn sich das ändert. Wa?
Das stimmt. Ich finde, das ist immer ein gutes Argument. Das bringen auch, glaube ich, recht viele immer. Und dann auch wieder, ist jetzt wieder API-Design allgemein, ist halt die Frage auch, wie updatet man seine API? Also eine grundsätzliche Empfehlung ist ja immer, neue Felder hinzunehmen kannst du, rausnehmen sollte man eher nicht, also weil das ja technisch gesehen ist, ist ein Breaking Change, wenn ich was rausnehme. Aber wenn man so ein Backend und ein Frontend hat und das quasi eh eine, ja, wie eine Einheit zu sehen ist, wo man eh gleichzeitig deployt, das sind also ein paar Bedingungen, die dann zutreffen, dann kann man natürlich auch easy wieder Sachen rausnehmen, weil dann hat man das, muss man es wirklich nur, da muss man nur zusehen, dass es gleich ist auf beiden Seiten. Aber wenn man jetzt ein Backend hat, was, weiß ich nicht, mit X-Systemen spricht, dann ist natürlich darauf zu achten, dass man nicht einfach irgendwelche Felder löscht, umbenennt oder sonst was macht, sondern dann ist eher so die Devise erweitern, ist in Ordnung. Da muss ich auch mein Frontend nicht updaten, ne, weil dann füllt das halt nur die Felder, die es kennt. Aber rausnehmen ist eher so das Problem. Aber auch allgemeine Natur.
Ja, ich finde aber rausnehmen ist eigentlich auch wichtig, weil sonst müllt man sich seine Sachen natürlich auch zu. Jetzt habe ich meistens den Anwendungsfall, dass man ja 1:1 miteinander spricht. Das ist ja der typische Anwendungsfall. Da finde ich aber auch Bereinigung und schauen, dass das irgendwie sauber bleibt und man nicht zu viel nach außen exportiert, auch irgendwie sinnvoll.
Bei 1:1 ist das einfach und ja, bin ich da auch der Fan. Ich habe recht viele Anwendungen, wo das nicht der Fall ist und da ist das ABI-Paket zum Beispiel auch einzeln deploybar. Also ist dann auch, also diese Definitionen werden regelmäßig released. Und da müssen sich halt sowohl das Backend als auch das Frontend da dran halten. Also die müssen sich dann an dieses ABI-Paket. Aber wir schweifen wieder ab.
Okay, was haben wir denn noch für Optionen? Jetzt habe ich eine sehr charmante Lösung, wo man aber auch nicht mitbekommt, wenn sich was ändert. Es gibt Swagger hauptsächlich. Damit kann man ja im Backend, ist ja auch Backend unabhängig, eine Definition seiner API bereitstellen. Und jetzt gibt es von OpenAPI auch Generatoren dafür. Das heißt, man kann im Frontend einen Generator anschmeißen, der gegen diese Definition geht und dann dafür auch sowohl die Services als auch die DTOs generieren kann. Das ist auch eine sehr charmante Lösung.
Ja, also ich weiß gar nicht, man hat damals, ich weiß nicht, hat Swagger das erfunden? Also mittlerweile heißt es ja eigentlich OpenAPI, es ist ja die OpenAPI-Spec, meine ich.
Ich glaube, das ist daraus entstanden. Also ich glaube, Swagger gab es vorher und dann hat man mal einen
generieren schon. Swagger und Swagger ist halt der führende Anbieter oder der bekannteste, den man gerade in Spring Boot oder in Java-Anwendungen easy einbindet. Dann hat man auch diese schöne Oberfläche, um alle Endpunkte einmal aufzulisten und man kann die dann auch im Browser testen und kann die quasi mit so einer Klickoberfläche bedienen und gucken, was da zurückkommt und Sachen hinschicken. Ne?
Ja, genau. Ja.
Das Bild kennt man. Da sind immer diese bunten Punkte dafür. Post, Put, Delete und so. Okay, dann sagst du, man hat dann einen Generator, den man ausführen kann und der generiert einem sowohl die Typen als auch sogar eine Implementierung für den API-Client oder den Controller-Client oder wie man das nennen möchte.
Ja, genau. Das heißt, der baut da so einen REST-Client zusammen, schlussendlich, wie auch ich den normalerweise schreiben würde. Das heißt, der hat dann mehrere Methoden, je Methode, die man in seinem Controller definiert hat. Und der kann dann zum Beispiel einen GET-Request machen und der heißt dann halt so wie die Methode im Backend. Und der gibt einem dann auch, also nehmen wir mal an, man hat jetzt irgendwie Kundenaufträge, GET-Kundenaufträge bei ID, da gibt man dann eine ID rein und dann macht er den normalen HTTP-Client und ruft dann aus dem Backend mit der generierten URL quasi das einfach ab. Das heißt, man muss sich keine Gedanken darüber machen, wie sieht eigentlich die URL aus, die musste ich ja sonst immer raussuchen, und wie sieht eigentlich das Datenmodell aus, das kriege ich dann auch geschenkt. Nach, was man natürlich auch nicht hat, man muss natürlich immer neu generieren. Das heißt, wenn es Änderungen am Backend gibt und ich bin jetzt zum Beispiel nur Frontend-Developer, dann muss ich halt wissen, dass es die überhaupt gibt. Sonst kriege ich die auch nicht mit. Wa? Das ist halt auch so ein Punkt.
Ja, würde ich jetzt gerade sagen, in großen Projekten sehe meinen Beitrag gerade. Ich würde hoffen, dass wenn Felder gelöscht wird, dass das vorher bekannt wird, weil Breaking Change, und wenn nur was hinzukommt, dann ist es grundsätzlich auch erstmal egal, wenn man es nicht updatet.
Ja.
Aber man kann es natürlich in die Pipeline bauen auch, ne? Dann merkt man halt beim Bauen oder beim Deployment, hier passt irgendwas gerade nicht, ne?
Ja. Ja. Und als Fullstack-Entwickler ist natürlich charmant, weil du natürlich dann, du baust dann erstmal ein Backend, dann sagst du, startest das neu, damit die neue generiert wird. Und dann generierst du dein Frontend und hast da einfach deine Services, die kannst du nutzen. Das verschlankt das halt ziemlich. Und du hast dann direkt die Typdefinition. Das macht es halt von der Performance halt schon entspannter, muss man halt sagen.
Also ich muss sagen, in Projekten eingesetzt habe ich bis jetzt immer nur den Teil, dass die Typdefinitionen generiert werden. Also auch, mhm. es gibt Spring Boot-Anwendungen im Backend und wir gehen gegen den OpenAPI-Endpunkt oder holen uns die OpenAPI-Spec von der URL ab und generieren daraus einfach nur die Typen. Bei uns ist aber auch der Anwendungsfall, das ist halt ein großes Backend, was nicht nur unser Frontend beliefert, sondern halt auch x andere Systeme beliefert. Und wir picken uns dann eh nur die Endpunkte, die Handvoll, die wir brauchen. Und wir brauchen halt nicht alles. Wenn wir jetzt den Client generieren lassen würden, dann hätten wir da halt ziemlich viel unused Code rumfliegen. Wieder rausgeschüttelt. Also im Build-Bundle hätte man den nicht, aber ich vermute, wir hätten halt an der Stelle viel zu viel. Ich weiß nicht, ist das groß konfigurierbar, dass man sagen kann, ich möchte nur...
Man kann es auch Teile ausschließen, ja. Aber jetzt nicht, also müsstest dann wahrscheinlich gucken, wie du das generell aufbaust. Aber gut, du hättest ja Tree-Shaking, das heißt, die Sachen, die nicht injected werden, würden ja eh wegfallen.
Ja, das wäre also das hätte auf jeden Fall. Ich hätte das halt erstmal grundsätzlich alles bei mir.
Ja. Genau, das kann man überlegen. Ich würde das mal empfehlen, wenn man das sich mal anzugucken, ist, glaube ich, ganz gut. Und
es gibt auch x-tausend Implementierungen davon, ne? Also es gibt JavaScript, dann gibt es Angular, es gibt für manche Bibliotheken, also wie Angular, so spezifische Implementierungen. Es gibt also im JavaScript-Bereich oder TypeScript-Bereich, es gibt auch für unterschiedliche HTTP-Clients, die man verwenden möchte. Ne? Ich habe gesehen, es gibt eins für Fetch, es gibt eins für Axios, es gibt eins mit Inversify und dann gibt es das natürlich auch noch für ganz viele andere Sprachen, so wie Java selbst, Python, C-Sharp und was es alles so gibt halt. Ne?
Ja, also es ist sehr unabhängig. Man kann das eigentlich mit allem verwenden. Im Backend musst du natürlich Swagger auch irgendwie dann haben oder OpenAPI, wie macht dem? Und da halt irgendwie auch eine Implementierung anbieten oder also eine Doku anbieten schlussendlich. Und das ist aber auch relativ geschenkt.
Bei Spring ist es ziemlich geschenkt, stimmt.
Ja, also kommt immer aber darauf an, wie viel du dokumentierst. Oder? Da kannst du ja auch vom Biss machen. Du kannst halt auch jeden einzelnen Parameter dokumentieren. Dann ist nicht mehr so geschenkt. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte einfach nur die Typen haben und ich möchte irgendwie wissen, welche Endpunkte es gibt, dann brauchst du eigentlich nichts zusätzlich machen.
Stimmt. Ich habe das mal in einer Express-Anwendung auch gemacht. Also die war wirklich sehr, sehr, sehr basic. Also auch wirklich einfach Express.js selbst drin. Da kann man das auch mit Typ-Annotationen einfach angeben und daraus wird dann auch eine gescheite, diese Swagger-Seite generiert. Mit der OpenAPI-Spec dabei.
Ah, okay.
Also das funktioniert da auch. Ich würde sagen, man kriegt es nicht so ganz geschenkt. Ich habe das Gefühl, man muss ein bisschen mehr machen. Aber grundsätzlich klappt das damit auch.
Ja, das ist doch schon mal gut.
Ist auch kein Spring Boot. Wenn man das in Spring implementiert, ist es bestimmt auch ein bisschen aufwendiger wieder. Würde ich vermuten.
Vielleicht, ja. Genau, das wäre nochmal eine Variante, die man fahren könnte. Genau, das generiert einem natürlich jetzt nicht so Themen wie, ich habe jetzt ein Websocket oder so. Wenn wir jetzt mal in andere Bereiche gucken wollen, was gibt es denn noch für Kommunikationsarten? Und grundsätzlich geht es ja dann, wenn man nicht REST macht, eigentlich immer darüber oder darum, Updates zusätzlich noch zu bekommen. Also ich habe irgendwie vielleicht mehrere Antworten, die reinkommen, habe irgendwelche Events, die irgendwelche Sachen updaten sollen. Weil sonst wüsste ich nicht, warum man nicht auf REST setzen sollte. Gibt es vielleicht auch Anwendungsfälle.
Ja, es gibt aber auch sowas wie GraphQL. Das.
Ja, die kommunizieren aber auch über REST. Ja. Also gut, es gibt dann einen eigenen Client und so, wo du halt dieses Format reingeben kannst.
Von REST ist ja kein Protokoll. Wir reden ähnlich wie bei REST auch über HTTP, ja.
Ja, 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 hast du recht.
Ja, aber hast du richtig. Es ist,
ja. Es ist nicht REST-basiert, ja.
Genau.
Weil die haben einen Endpunkt, über den die kommunizieren mit dem Objekt.
True. Genau, du kannst, ja, gelinde gesagt, genau, es gibt einen Endpunkt und da kannst du es hingeben, was du möchtest, welches Objekt, mit welchen Feldern und welchen Verknüpfungen und dann magisch kriegst du das dann so, wie du es wolltest.
Ja. Ja, finde ich eigentlich auch immer eine sehr charmante Idee. Ist, glaube ich, auf jeden Fall spannend, wenn man mal mehr in diese Richtung, ich bin irgendwie ein Server, der andere Leute beliefern muss, guckt. Also ich habe verschiedene Anwendungsfälle, die mit meinen Daten arbeiten. Gutes Beispiel ist da wahrscheinlich, und das, die haben das ja auch erfunden, in dem Fall Twitter. Ich hoffe, es war Twitter, oder? Oder war es Facebook, die es erfunden haben? Whatever. Eine von den beiden. Da geht es ja darum, dass die sehr unterschiedliche Daten haben und die wollten halt schauen, dass der Nutzer, der die Daten abruft, also in dem Fall zum Beispiel eine App, nur die Daten auch wirklich nimmt, die sie brauchen. Und für sowas ist das halt cool. Da muss man halt sagen, das ist dann super, wenn du praktisch, wenn du nur das nehmen kannst, was du auch wirklich abrufen möchtest.
Ja, es fördert vor allem sehr unabhängige Teams auch, ne? Also wenn du sonst immer nach jedem, ich brauche jetzt das und das und hier und so und gib mir das mal bitte und am besten möchte ich jetzt nicht 12 Endpunkte dafür abfragen, sondern ich möchte das mit einem Call erledigen, weil du kannst es ja im Backend schön joinen für mich. Warum machst du das nicht? Ne? Kein Bock jetzt 3 Restendpunkte anzusprechen. Das ist dann, wenn man es richtig implementiert, ist das ein Geschenk. Ne? Dann kann ich halt selbst sagen, okay, ich möchte halt die Felder mit dem Unterobjekt sortiert nach dem und gefiltert bei dem und gib mir das mal. Das hat man Datensparsamkeit auf der Leitung. Es wird nichts Überflüssiges übertragen. Allerdings muss man das natürlich im Backend auch so konfigurabel implementiert kriegen, dass dann halt im Zweifel da halt nicht erstmal die ganze Datenbank ausgelesen wird, um das dann halt runterzubrechen auf das, was man braucht.
Ja. Ja, die Gefahr, die ich da immer sehe, ist halt, dass man das nicht unterteilt. Das haben wir auch in vielen unserer Anwendungen so kennengelernt. Man muss halt sich dann auch wirklich überlegen, nicht diesen Tree immer größer zu machen, weil das dazu hängt man dann. Dann hat man irgendwie so ein Riesenobjekt und dann sagt, ab da kannst du dich langhangeln. Das ist dann auch doof. Sondern man muss dann wirklich auch gucken, dass man irgendwie das in kleinere Schritte unterteilt. Wa? Aber meistens macht man das dann nicht. Und im Backend muss man natürlich auch gucken, wie implementiert man das. Man hat diese Resolver und die Resolver rufen dann quasi die Struktur auf. Und das muss man auch so machen, dass das halt am Ende performant funktioniert. Ja.
Stimmt. Aber auch hier, es gibt Generatoren fürs Frontend, die einem dann die Typen dafür generieren. Ähnlich jetzt wie das, aber genau, ist jetzt auch nicht das Thema. Ja, Erfahrung aus der Praxis. Also wie gesagt, ich habe Clients selbst noch nicht generiert. Das erinnert mich auch immer so ein bisschen an wie heißt Model Driven Design, wo sich da seine URLs zusammenklickt und dann komplett Code rauskommen soll. Ich sag immer soll.
Ja, das ist nein, das hat einen anderen Namen. Egal. Ja.
Du weißt, was ich meine. Warum
erinnert dich das daran? Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, aber das ist Generieren. Ich habe immer, wenn zu viel generiert wird, habe ich immer so das Gefühl, oh, ich habe da keinen Einfluss drauf, ich kriege zu viel, ich kriege nicht das, was ich will, ich kann es nicht ändern. Mhm. Keine Ahnung, in meiner Angular-Anwendung, ich habe in einem Projekt haben wir mal einen HTTP-Client nicht ersetzt, aber wir haben quasi eine Schicht darüber gebaut, die erstmal Get, Post, Put, Delete und so ja auch implementiert, um dann halt ein globales Fehlerhandling und ein wollte es nicht mit dem Interceptor machen. Und auch zwei, drei andere Sachen haben wir an der Stelle gemacht, einfach. und haben dann diese Methoden gespiegelt und dann halt 1:1 an den HTTP-Client mit unserer Modifikation, also doch nicht 1:1, weitergereicht. Könnte ich das damit auch? Also könnte ich dem sagen, hey, nutze nicht den Angular HTTP-Client, sondern nutze mein HTTP-Client, den ich gebaut habe.
Ja, es gibt da so eine Config, die kannst du verändern. Okay. Gerade auch für das ganze Thema Autorisierung und so.
Ja.
Du kannst also auch verschiedene Interceptor reinbauen, das ist kein Problem, funktioniert ja sowieso über Dependency Injection.
Genau, ich meine allgemein dieses Generieren ruft ja, bei verstehe, mir immer so ein bisschen dieses hervor.
Einfach aber, nur dieses Gefühl. Aber das ist halt so simpel, dass du es auch so schreiben würdest. Und ich glaube, wenn du komplexere Sachen machen würdest, würdest du den Service einfach nutzen und fertig. Okay. Weil was macht der? Der generiert halt wirklich nur diese eine Methode, wo der eigentlich nichts mehr anderes macht als HTTP-Client, GET und dann ballert er die URL da rein und ruft das ab.
So. Naja, was dahinter passiert, ist klar, das würde ich ja eh selbst bauen, aber das, was davor passiert, ist immer die Frage.
Ja, aber ich habe das Gefühl, man kann das gut steuern und man hat da auch wirklich nur so das Minimale, was auch einfach zu generieren ist. Das finde ich vom Schnitt eigentlich ganz gut. Ich verstehe, dass Generatoren, und ich bin auch kein Fan von Generatoren, oft so das Thema haben, boah, jetzt schreibt ihr da zu viel Code und ist das alles so sinnvoll und so. Und ich muss sagen, der funktioniert eigentlich ziemlich gut, ja.
Okay.
Aus meiner Perspektive.
Weil ich wollte noch, diese Interface, die wir generiert haben, das haben wir auch immer mal erst eingebaut, das war vorher nicht. Vorher gab es eine Datei, die hieß, ich glaube, Frontend-TS oder Backend-TS. Ich glaube, das ist auch Frontend-TS.
Okay.
Da waren einfach alle Interfaces drin oder alle Typen einfach reingeschrieben.
Ja.
Was dazu geführt hat, dass ich dann gesagt habe, ey, so erstmal die Datei ist riesig, da sind auch wieder tausend Sachen umgesetzt, was bei Interfaces ja eigentlich völlig egal sind. Die sind ja eh zur Laufzeit weg. Also, die werden nicht nur geshaked, die sind eh weg.
Ja.
Aber ich habe dann gesagt, okay, aber wir haben so eine komplexe API hier, und die ändert sich ständig, weil halt unterschiedlichste Leute an unterschiedlichen Positionen arbeiten, die auch nichts mit dem Frontend zu tun haben. Aber die wissen ja auch nicht, welche Endpunkte rufen wir aus dem Frontend jetzt auf und welche nicht. Also kriegt man das auf Zweifel gar nicht mit. Und da haben wir dann diesen Generator eingebaut, der zumindest die Typen generiert. Und wir haben so viele Fehler gefunden schon. Dass Felder einfach nicht gefüllt wurden, weil die anders geschrieben wurden plötzlich. Da hat jemand einen Rechtschreibfehler korrigiert, da hat jemand in der Groß-Kleinschreibung was geändert. Andere Felder existierten einfach gar nicht mehr. Und das war wirklich sehr, sehr viel rot, wo ich so dankbar war und dachte, okay, guck mal, das haben wir jetzt alles aufgedeckt, was jetzt potenzielle Fehler im Frontend sind. Also nicht alles hat natürlich zum Fehler geführt direkt. Aber es hat uns in vielen Bereichen schon geholfen. Und das ist immer, wenn das Frontend gebaut wird, wird das erstmal neu generiert und sagt dir dann, okay, du greifst hier auf ein Feld zu, was es nicht gibt. Wo ich mir denke, cool. Hilft. Und es hat halt dazu geführt, dass wir Mapper eingebaut haben. Die gab es vorher auch nicht immer. Manchmal wurde es einfach davon angenommen, dass das Objekt so aussieht, was da zurückkommt. Und es wurde nicht 1:1 gemappt. Aber wir haben diese Mapper eingeführt, um halt auch zu sagen, gut, wir wollen ja gar nicht alle Felder haben von allen Objekten. Wenn da so ein Kunde kommt, der hat halt, weiß ich nicht, 100 Felder, das konnten wir jetzt auch nicht beschränken, wir brauchten nur 10, dann haben wir halt nur die 10 da rausgemappt. Das heißt, wenn bei den anderen was passiert, war uns das auch egal. Und das war so ein Learning, das hat wirklich was gebracht. Das kann ich empfehlen. Auch wenn nicht alle im Team davon überzeugt sind, dass es cool ist, dieses Generieren. Aber es weist dann im Endeffekt nur darauf hin, wo man drauf zugreift, ne? Und ob man das richtig tut. Mhm.
Was man mittlerweile halt auch machen kann, man kann das, also ich weiß, das war wahrscheinlich bei euch auch schon so, aber der generiert ja immer jeweils eine Datei, auch pro DTO mittlerweile. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, das kenne ich ja auch noch, wo du dann generierst und dann hast du diese eine Datei, wo alle Typings oder so drin sind.
Oh, das haben wir tatsächlich doch noch.
Okay. Das kann man heute anders machen. Ich weiß ja auch nicht, warum man dann überhaupt das so gemacht hat.
Gut, ja, es ist ja auch egal. Es ist halt, sind Interfaces, ne? Also zumindest in unserem Fall sind es Interfaces. Ja. Ob die jetzt alle in einer Datei stehen oder verteilt, ist mir völlig egal. Die sind. Es ist ja kein Speicher. Ne?
Und der generiert natürlich auch pro Service immer auch eine Datei, die dann auch quasi automatisch injected by root ist und so. Das heißt, du kannst die dann auch einfach injecten und fertig. Das ist eigentlich ganz schick. Und ich finde das auch alles super, weil man einfach ein bisschen Boilerplate spart. Also was heißt Boilerplate, aber du kriegst halt ein bisschen was geschenkt, was du sonst hättest schreiben müssen. Und das ist eigentlich super. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Schaut euch das gerne mal an. Kann ich nur weiterempfehlen. Habe wenig Stellen gefunden, wo ich sagen würde, boah, würde ich jetzt nicht so machen wollen.
Okay. Ich glaube, wir haben jetzt einmal alles durchgesprochen. Es gibt noch jetzt nicht, dass mir irgendwelche Leute auf die Barrikaden springen, aber die von HTMX haben sich auch bedeckt behalten, also noch hat mich keiner bedroht in der Stadt. Es gibt von Vardin, für die, die Vardin nicht kennen, eigentlich sind das, das, was man als Vardin kennt, ist, man hat Java-Code, was Web-Komponenten generiert. Also ist keine Web-Components, also mittlerweile sind es doch sogar Web-Components, aber man macht halt im Java, kann man HTML beschreiben. Über Java-Code, nicht über HTML, sondern über Java-Code. Damit ist Vardin ja, glaube ich, so, darüber kennt man das, ne?
Ja.
Die haben Hiller, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, ich weiß nicht, H-I-L-L-A, Hiller, die nennen das Full-Stack React Framework for Spring. Damit kann man ein Java-Backend bauen und kriegt auch im Frontend quasi das Gegenstück dazu für die API. Und zwar so eine Art Client, dass man auch typsicher darauf zugreifen kann. Da kommt halt alles aus einer Hand. Das finde ich auch einen interessanten Ansatz. Das könnte man auch mal ausprobieren. Das habe ich tatsächlich selbst noch nicht ausprobiert. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Aber das beschreibt auch so was Ähnliches.
Funktioniert mit Spring Boot. Entspannter.
Genau, ist halt so ein ähnlicher Ansatz, dass das alles aus einer Hand kommt und nicht jetzt. Also diese Generatoren hängen ja nicht unbedingt 1:1 mit der OpenAPI-Spec zusammen. Und das kommt halt von einer Firma einfach. Ne? Es ist kein Open-Source-Projekt, sondern die bieten das an.
Ja.
Und die versprechen halt auch typsicheren Zugriff. Als Ausblick wollte ich das nochmal so in den Raum geworfen haben.
Ja, finde ich gut. Kann ich wieder mal einen Punkt auf meine To-Do-List hinzufügen.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch bei dieser Folge, wir erwähnen es ja öfter, aber hier finde ich es auch mal wieder spannend. Wie ist es bei euch in den Projekten? Wie macht ihr das? Habt ihr TypeScript? Habt ihr gar kein TypeScript, sondern JavaScript und sagt dann, Typen sind mir egal? Oder habt ihr Java? Und ja, wie macht ihr das einfach? Das fände ich spannend, mal zu hören, wie es in anderen Projekten läuft. Meldet euch dazu gerne webdev-espresso.de, webdev-espresso.de, oder? Ja. Unsere LinkedIn-Seite webdev-espresso. Oder bei Spotify kann man auch so schreiben, habe ich gesehen. Da gibt es mittlerweile dieses Community-Feature. Und bei den anderen bin ich mir nicht sicher, wie das geht. Bei YouTube könnt ihr auch einfach kommentieren, meine ich.
Ja, das geht auf jeden Fall.
Meldet euch gerne.
Alright.
Dann. Und einen schönen Sommertag noch.
Ihr auch, André. Und einen schönen Tag. Wünsche dir was. Ciao, ciao.
Tschüss.